Essen im Ohr. Spezial.
Herzlich willkommen zur Spezialfolge Nummer 135.4 von Essen im Ohr. Jetzt hätte ich schon fast Radio Essen gesagt, aber es gehört zu Radio Essen. Und wir haben dieses Spezial zur Kommunalwahl 2025. Wir haben nacheinander alle Oberbürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten zu Gast. Heute von der AfD der Kandidat Andreas Lojewski. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich grüße Sie.
Am 14. September soll das Essener Stadtoberhaupt für 5 Jahre gewählt werden. Da werden dann auch Räte, Kreistage, Bezirksvertreterinnen und Vertreter in NRW gewählt. Die stehen zur Wahl. Und wir als Radio Essen interessieren uns für 8 Menschen, die das Oberbürgermeisteramt in unserer Stadt anstreben. In einer Stadt mit 600.000 Einwohnern, mit einer langen Geschichte, vielen Schulden, aber auch grüne Hauptstadt vor ein paar Jahren und Kulturhauptstadt 2010 und natürlich das große westliche Zentrum des Ruhrgebiets. Mein Name ist Christian Pflug, Chefredakteur bei Radio Essen und Host von diesem Podcast. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, mal wieder. Und wahrscheinlich unter euch viele neue Interessierte, vielleicht politisch Interessierte beim Podcast Essen im Ohr. Denn es gibt ja schon über 130 Folgen mit vielen Persönlichkeiten aus unserer Stadt. Vom Bischof bis zum RWE-Trainer, von einer ehemaligen Obdachlosen bis zu Atze Schröder. Alle Essen im Ohr Folgen gibt's bei uns im Netz und überall, wo es Podcasts gibt. Soweit dieser Werbehinweis. Jetzt noch der Hinweis für alle, die sich beschweren wollen oder loben wollen oder was auch immer. Schreibt an podcast@radioessen.de oder über alle anderen Kontaktwege an Radio Essen. Soweit meine kleine Vorrede für alle, die jetzt dabei sind. Es gibt ja verschiedene Podcasts jetzt beim Wahlspezial. Heute die AfD, eine im Verdachtsfall oder Verdacht von rechtsextremistischer Partei, das sei dazu gesagt. Wir haben aber gesagt, alle Parteien laden wir ein, die einen Oberbürgermeisterkandidaten oder eine Kandidatin losschicken und wollen wissen, wer steckt dahinter. Es gibt Fragen in einer festen Zeit, nämlich wir haben erstmal 8 Minuten für einen Steckbrief und ein paar Nachfragen. Nachher auch Hörerfragen, da gibt's nochmal 12 Minuten, das gilt für alle. Und wir haben den ersten Kandidaten jetzt mit dem Steckbrief. Wenn es im Hintergrund piept, dann liegt das an der Uhr, die wir immer starten. Das macht die liebe Kollegin Svenja Trappmann, die das hier alles auch vorbereitet und nachher für die Videos, die wir hier aufzeichnen, auch nachbereitet. Das heißt, wenn es piept, wird die Zeit gestoppt und wir gucken, ob es zu lang wird. Zu kurz ist nicht schlimm, aber wir würden sehen, die Zeit zu nutzen. So, Herr Lojewski, jetzt sind Sie dran. Der Steckbrief, vollständiger Name.
Andreas Lojewski.
Aktuelle Jobbezeichnung.
Diplom-Ingenieur und Unternehmer.
Aktueller Wohnort.
Essen-Burg-Altendorf.
Wann und wo geboren?
8.9.1962 in Essen.
Was gelernt und oder studiert?
Maschinenbau als mit dem Abschluss als Diplom-Ingenieur.
Zahl der Lebensgemeinschaften und der Kinder?
3 Kinder, alle erwachsen, leider geschieden.
Liebstes Urlaubsziel?
Ja, Langeoog ist meine liebste Insel. Sind wir mit der Familie relativ häufig gewesen. Die Kinder mögen das auch. Und wenn wir Zeit haben, nehmen wir uns mal 3 Übernachtungen.
Da kann man gut Fahrrad fahren auf
Langeoog. Fahrrad fahren und Sie können auch gut Fisch essen, aber das ist ja am Wasser kein Wunder.
Und reiten. Sie reiten gerne, oder? Kann man das auf Langeoog auch?
Das kann man auf Langeoog auch.
Das habe ich mir gedacht.
Das sind allerdings dann Leihpferde und ich nehme lieber mein eigenes Pferd. Nur das ist viel zu weit, um da hochzufahren. Das wollen wir dem Tier nicht zumuten.
Beim Steckbrief noch Ihre größte Macke.
Meine größte Macke. Ich bin teilweise bei der Umsetzung der Dinge etwas ungeduldig und muss mich dann etwas zurücknehmen.
Wie äußert sich das?
Ja, zu schnell, dass man sich zu schnell in die Dinge einarbeitet und dann relativ flüchtig wird und nicht einfach mal die berühmten 24 Stunden vergehen lässt, um nochmal drüber nachzudenken.
Oder werden Sie böse, so Choleriker oder so?
Nein, auf gar keinen Fall.
Ihr Lieblingswahlplakat?
Mein Lieblingswahlplakat ist das Plakat, wo ein Pfeil nach oben zeigt. Ein blaues Plakat, wo der Pfeil nach oben zeigt, was dann ganz nach unten hinkommt und die anderen Plakate werden hochgeschoben und dann drauf steht, ihr hattet genug Zeit.
Sie haben die AfD in Essen auch so ein bisschen mitgegründet, kann das sein?
Gegründet nicht, ich bin dabei. Relativ früh, schon seit Ende 2013 dabei und habe die Anfänge mitbekommen. Es war natürlich ein gäriger Haufen, wie Herr Gauland sicherlich richtig auch sagte, ist er sicherlich auch noch, aber sind am guten Weg und gerade in Essen glaube ich, dass wir da eine gute konservative Politik und Ansätze liefern können.
Ich habe es eben gesagt, laut Verfassungsschutz gilt die Partei als Verdachtsfall einer extremistischen Partei. Sie wollen trotzdem da noch mitmachen?
Ja, selbstverständlich, weil das Innenministerium ist da entsprechend weisungsgebunden und so ist das eine politische Angelegenheit, die muss man eben auch, denen muss man begegnen.
Sie trauen dem Verfassungsschutz nicht?
Ich traue dem Verfassungsschutz. Wenn man sich das Gutachten durchliest, habe ich da keine großen Bedenken bei unserer Partei.
Haben Sie in andere Institutionen des Staates Vertrauen? Polizei, Feuerwehr?
Sehr großes Vertrauen. Ich habe nicht nur großes Vertrauen, sondern auch sehr viel Respekt von den Menschen, die wirklich auch mit den Menschen arbeiten. Das ist ja nicht nur die Polizei, das ist die Feuerwehr. Wir müssen auch die Notärzte berücksichtigen. Gerade in Kupferdreh, der Seite, wo ich auch wohne, weiß ich, dass das ein sehr wichtiger Job ist.
Ihr wichtiger Job ist jetzt noch, aus dem Glas ein paar Fragen zu ziehen, weil wir sind noch im Warming-up, muss man ehrlicherweise sagen. Genau, das Glas öffnen ist das erste, so ein Einmachglas, erste wichtige. Sie ziehen eine, lesen die selber vor und beantworten sie dann. Und wir wissen selber nicht, was kommt. Es sind 100 verschiedene Fragen, die wir übrigens auch veröffentlichen werden, dann jetzt in dem Moment, wo alles öffentlich geht. Nur noch können Sie nicht wissen, was dahinter steht. Sie ja, lachen, was ist
die denn? Die Frage lautet, wie oft drücken Sie morgens auf die Snooze-Taste am Wecker?
Da haben Sie, sind
kein
Sie
Mal.
Ertappt? Nein, gar
ganz sicher kein Mal. Nein.
Disziplinierter Frühaufsteher?
Ist so drin, letzten Endes. Als Unternehmer müssen Sie so aufstehen und da gibt es keine Diskussion, dass es gerade heute mal nicht sein sollte.
Dann bitte die zweite Frage.
Sie mischen?
Ja, okay. Ja. Wir haben die vorher auch nicht geschüttelt.
Wenn Sie einen Wachsmalstift essen müssten, welche Farbe würden Sie nehmen? Dunkelblau.
Die AfD hat aber hellblau, ne?
Ja, das für mich ist das eher dunkel.
Okay, schmeckt besser dann vielleicht?
Wahrscheinlich nicht, aber wenn es sein muss, dann muss eine Entscheidung her.
Wir schaffen noch eine dritte. Mhm.
Was ist das schönste Kompliment, das Sie je bekommen haben? Kann ich Ihnen sagen, von einer Dame, das Lächeln wäre sehr ansteckend.
Ach, guck. Gut, wir sind Radio, aber hier sei an der Stelle gesagt, das passt ganz gut. Wir filmen das Ganze auch hier und bei YouTube kann man diesen Podcast mit angucken und alle Kandidatinnen und Kandidaten kann man bei YouTube nochmal gucken und natürlich auch Ausschnitte gibt es auf unserer Seite beziehungsweise in den sozialen Medien, wie das so ist. Nutzen Sie viel soziale Medien?
Ja, sehr viele, wobei ich natürlich auch feststellen musste, dass die jüngeren Leute eher andere soziale Medien nutzen als wir als Klassiker. Wir sind ja noch mit Facebook groß geworden und versuchen uns natürlich da auch einzubringen und auch zu verteilen. Aber es ist schon so, man muss sich eben auch nach vorne ausgerichtet neuen Dingen widmen.
Jetzt kommen noch ein paar Fragen von mir. Die Fragen im Glas können wir später nochmal aufnehmen. Vielleicht haben wir nachher noch Zeit. Jetzt in der ersten Runde möchte ich nochmal wissen, Sie möchten Oberbürgermeister einer hochverschuldeten Stadt mit ja diversen Problemen, natürlich auch diversen Schönheiten werden. Warum tun Sie sich das an?
Ich möchte einiges von dem, was ich bekommen habe, was die Stadt mir gegeben hat, was mir die Mitarbeiter auch gegeben haben, zurückgeben darüber. Das geht bis jetzt nur im Ehrenamt und ich würde aber hier auch das Engagement mir aufbereiten und das auch richtig darstellen können. Und mir ist das klar, dass das ein Job von 7/24 Job ist, ist mir vollkommen klar.
Erfahrung in der Kommunalpolitik haben Sie aber noch nicht wirklich.
Erfahrung, ich habe einige Ratssitzungen mir angesehen und bin auch da entsprechend gut vernetzt, traue mir das auch zu. Allerdings ist natürlich die Ratsgeschichte abgekoppelt von der Oberbürgermeisterjob, ganz klar, dass steht der Verwaltung vor und hat natürlich noch weitgehende Aufgaben darüber hinaus, über die Leitung einer Ratssitzung hinaus.
Was werden Sie tun, wenn Sie nicht erster Bürger der Stadt werden?
Ja, ich bin im Rat der Stadt Essen auf der Reserveliste an Position 1 als Spitzenkandidat. Also ich komme auf jeden Fall in den Rat der Stadt und werde mich da auch entsprechend engagieren.
Wie wichtig sind Ihnen die lokalen Medien in Essen?
Sehr wichtig. Lokalitäten sind wichtig. Lokalitäten auch im weitestgehenden Sinne. Wichtig ist, dass es zu einem Austausch kommt. Der Austausch kann nicht immer persönlich erfolgen. Das ist die Zeit. Dann bieten die Medien eine gute Plattform, um das eben auch vorzunehmen.
Also auch WAZ, NRZ, WDR, Essen?
Alles, was gibt, ja.
Weil die AfD ist ja öfter mal kritisch gegenüber Systemmedien.
Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass es in der Vergangenheit schon unterschiedliche Behandlungen gab. Das weiß man, das sieht auch jeder. Da muss man aber aushalten können. Und gerade als Politiker muss man diese Dinge wegstecken können und braucht sich nicht darüber aufregen.
Es klingt freundlicher als das, was ich sonst von der AfD höre, aber das nehmen wir jetzt mal zur Kenntnis. Andere Frage, die in dieser Stadt sehr wichtig ist, welches Verkehrsmittel wählen Sie, wenn Sie in Essen unterwegs sind?
Ja, entweder wenn ich Termine habe, wie heute zum Beispiel, fahre ich mit dem Auto, ganz klar. Und wenn ich zum Baldener See fahre oder zum Reitverein vor der Ähne, fahre ich natürlich Fahrrad.
Müssten Sie, wenn Sie Fahrrad fahren, durchaus noch mehr Fahrradwege haben? Wie sind Sie da so eingestellt? Bei einem Verkehrsmix müsste man das unterstützen?
Gute Frage, brauche ich nicht. Also ich kann, das ist ganz klar, in der Straßenverkehrsordnung sieht das vor, dass alle gleichberechtigt sind und dazu brauche ich keinen Fahrradweg. Sicherlich ist das auf der einen oder anderen Straße, wo es eng wird, ein Vorteil, wenn wir Rüttenscheid nehmen. Es gibt ja auch eine Fahrradstraße, das ist ja auch in Ordnung, denke ich einfach mal. Müssen so alle sowieso langsamer fahren. Aber es gibt eben auch andere Beispiele oben in Stadtwald, wo das an und für sich überhaupt nicht erforderlich ist, dass man sowas macht.
Also Sie würden da nichts verändern, dass Sie irgendwo ein bisschen mehr was für Fußgänger tun oder für ÖPNV, dass die Bahnen und Busse...
ÖPNV ist eine andere Geschichte.
Also wie sind Sie beim ÖPNV? Ich bin gestern in der U-Bahn stecken geblieben, weil die Türen nicht mehr zugingen und dann war die Sicherung raus und wir standen im Dunkeln. Also
ja gut, wir haben natürlich eine U-Bahn und wir sind auch relativ gut aufgestellt mit dem ÖPNV. Natürlich gibt es die eine oder andere Schwierigkeit, die man da überwinden muss, aber ich halte das auch für sehr wichtig und auch, dass man sowas noch weiter unterstützt.
Muss man schon verbessern. Also ich komme oft nicht pünktlich an. Ja, ich bin hier der einzige Bahnfahrer in der Redaktion, ich darf das sagen.
Das ist nicht nur ÖPNV, wenn Sie die Bahn nehmen, gibt es ähnliche Probleme und sicherlich muss man sich der Sache nochmal widmen.
Also Sie als OB stecken da aber nicht so viel rein?
Ein bisschen muss gemacht werden, ganz klar, man muss immer was machen, aber ich bin dagegen, Geld mit der Gießkanne zu verteilen. Ich komme noch aus der alten Geschichte. Man macht erst eine technische Betrachtung und versucht eine technische Lösung zu erarbeiten und dann ganz gezielt Geld dafür auszugeben.
Schauen wir nochmal in die Zukunft, wofür Sie vielleicht Geld ausgeben, aber ein bisschen mehr Fantasie, jetzt sagen wir mal so eine Fantasiefrage für 2035, die Stadt in 10 Jahren, wie sieht die bei Ihnen aus? Wird die grüner oder wird die ganz anders umgemodelt oder wie sieht die aus?
Also umgemodelt würde ich nicht sagen, man sollte sich gute Beispiele heraussehen und das unterstützen. Zum Beispiel hier vorne am Willy-Brandt-Platz habe ich gesehen, gibt es einen großen Münchner Aufriss entsprechend, wo man sich auch hinsetzen kann, austauschen kann, wo man Leute treffen kann. Das ist, finde ich, sehr wichtig und gerade die Innenstadt in Essen hat es nötig, dass man sowas nochmal verstärkt, dass man Möglichkeiten schafft, dass die Leute sich treffen und austauschen. Und zwar nicht nur auf der sozialen Medienseite, sondern wirklich auch, wie das früher gewesen ist, gab es alle 10 Meter eine Kneipe. Das gibt's heute nicht und deswegen unterstütze ich solche Sachen sehr.
Mal so richtig in echt. Sind Sie jemand, der sagt, früher war alles besser, ich möchte die Zeiten zurückdrehen?
Zeiten zurückdrehen kann man nicht, möchte ich auch nicht. Aber es gibt, wie gesagt, Dinge, die nicht schlecht waren, die sollte man forcieren. Und aus den Erfahrungen, wo man dann, muss man auch lernen entsprechend, die Dinge, die nicht so gut sind, auch versuchen zu beherrschen.
Ja, wir haben das schon mal beherrscht in der Zeit. Wir haben da noch eine Minute übrig, aber ich denke, wir wollen ja für die Hörerfragen jetzt auch gleich das neue Zeitkonto starten und können aber diese übrige Zeit nutzen, um ein kleines Päuschen zu machen. Nein, noch nicht das Glas, das kommt. Sie greifen zum Glas. Ich habe noch was ganz anderes, wo Sie hingreifen können. Nämlich, wir haben für jeden Kandidaten, Kandidatin eine kleine Auswahl und wollen Sie ertappen dabei, worauf Sie stehen für einen kleinen Zwischensnack hier. Ups, da fängt schon einer runter. Butterkekse oder sind Sie mehr für... vegane Weingummis, die haben wir hier, auch sehr schön bunt. Dann haben wir bei dem Wetter jetzt nicht so viel aufgelegt, ist bei der Aufzeichnung heiß, ein Stück Schokolädchen. Oder mögen Sie es dann doch gesund mit Weintrauben? Könnt Ihnen auch eine Banane holen, die haben wir auch noch draußen, nur als Symbol. Wofür würden Sie sich entscheiden?
Ganz klar die Weintrauben.
Ganz klar die Weintrauben?
Ganz klar.
Sind Sie so ein Gesunder?
Ne, gesund nicht, aber Weintrauben assoziiere ich mit Glas Wein. Und da kann man ja auch mal abends ein Glas in Ruhe trinken.
Ach so.
Und ich denke mal, das hat auch miteinander zu tun.
Sie mögen die vergorene Form. Sie dürfen hier auch gerne zugreifen. Ja. Also ich habe jetzt hier schon Keks, der auf dem Weg auf meinem Pult gelandet ist. Das ist die kleine Zwischenpause. Inzwischen haben wir die Uhr auf 12 Minuten hochgestellt. Die läuft jetzt nochmal runter. Jetzt kommen wir nämlich zum anderen spannenden Fall, nämlich den Hörerfragen. Wir haben vorher gesammelt. Menschen haben uns viel eingereicht. Manches ging an den Oberbürgermeister an sich, der schon im Amt ist, aber die Fragen kann man oft an alle stellen und so haben wir das auch gemacht. 3 Fragen gehen an alle, die hier zu Gast sind, alle 8 Oberbürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten. Und dann haben wir noch 6 Fragen, aus denen Sie 2 erwürfeln, sodass wir auch so ein bisschen Abwechslung haben in diesem Podcast. Das liegt also bei Ihnen. Wir fangen aber erstmal mit einer Frage, die an alle geht, an. Und eine Frage noch, sind Sie RWE-Fan oder RWE-Sympathisant?
Selbstverständlich Sympathisant.
Ja, das ist, glaube ich,
Fan würde heißen, ich müsste jedes Heimspiel im Stadion sein. So weit geht es nicht, aber doch relativ häufig.
Aber Sie sind schon mal im Stadion?
Auf jeden Fall.
Und wissen, in welcher Liga die spielen und kennen auch das nächste Spiel.
Okay. Ja.
Dann wollen wir mal rein und dann passt die Frage jetzt.
Ja, hallo, ich heiße Ralf Etterich, bin 60 Jahre, Pensionär und wohne im schönen Essen-Harzopf. Warum treiben Sie den Ausbau des Stadions an der Hafenstraße so weit voran, obwohl viele städtische Einrichtungen, insbesondere Sportstätten wie Schwimmbäder, Fußballplätze für den Schulsport so wichtig sind? Für den über 25 Millionen teuren Ausbau des Stadions können einige Sportstätten instand gesetzt werden, ja sogar auf den heutigen Stand der Technik gebracht werden. Vielen Dank.
Wie stehen Sie zu der Frage Stadionausbau?
Ja, Stadionausbau, wir haben uns schon recht früh auch dafür entschieden. Einmal aus rein physikalischen Gründen, in den Ecken zieht das. Das kennen wir aus anderen Stadien auch, die dann zugebaut worden sind. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Es gibt darüber hinaus noch eine Solaranlage und Dinge, die die Sachen noch etwas abrunden sollen. Dadurch kommen sicherlich auch dieser Wert von 25 Millionen zustande. Das würde ich nicht unbedingt gutheißen, aber der Eckenausbau ist wichtig und richtig aus verschiedenen Gründen.
Die nächste Frage von einem Hörer, der selbst alles sagt, was gesagt werden muss.
Mein Name ist Sascha Scherer, ich bin 48 Jahre alt und lebe schon mein ganzes Leben in Essen-Überruhr. Seit 32 Jahren bin ich Mitarbeiter der Ruhrbahn bzw. EFAG und seit 2007 Mitarbeiter der Fahrtreppenwerkstatt. Was dazu führt, dass ich jeden Tag live und in Farbe erleben darf, wie sich unser Stadtbild verändert. Die Drogenszene nimmt zu, die Obdachlosigkeit nimmt zu und meine Frage ist, gibt es Überlegungen in diese Richtung, Hilfsangebote, oder ist man eher damit beschäftigt, zum 99.000. Mal die Straßenführung in Rüttenscheid zu verändern?
An dieser Stelle lacht, glaube ich, jeder Kandidat oder
ja,
Kandidatin.
Weil die Fragen hat der junge Mann schon selbst beantwortet, meistenteils, aber trotzdem darüber hinaus. Es ist natürlich richtig, wir haben ja diesen Wärmebus als Projekt, als Alternative für Deutschland. Wir bringen dann gerade auch im Winter zu den Obdachlosen auch Decken und warmes Essen und unterstützen das, versuchen darüber einiges zu reißen. Das ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Punkt, aber das würden wir gerne erweitern. Wir würden uns gerne um die Obdachlosen kümmern in Essen und versuchen wirklich durch einzelne Gespräche die Leute da rauszuholen und nicht einfach nur ein Gießkannenprinzip auszuweiten.
Aber lösen Sie damit das Problem? Also Sie haben einen Wärmebus als AfD und machen da so ein bisschen politische Arbeit oder?
Nein, wir fahren raus und unterstützen die in der Kälte. Die Leute müssen ja teilweise draußen übernachten oder ähnliches, verteilen Decken oder auch Lebensmittel entsprechend. Das macht der Kollege Reil, der aus dem Norden sehr, sehr aktiv ist.
Ist das denn nachhaltige Hilfe? Man ändert ja an der Situation nichts, weil im Grunde genommen, sie helfen zwar in dem Moment, aber auf Dauer jemanden aus Drogenabhängigkeit oder aus der Situation zu holen?
Das ist schwierig, ist ganz klar, ob das nachhaltig ist. Ich hasse dieses Wort übrigens, das ist immer sehr schwierig. Man muss irgendwo anfangen. Und es ist ja nicht nur so, dass man da hinfährt und da etwas auslädt. Man kommt ja auch ins Gespräch zwangsläufig. Und das Gespräch wird auch gerne gesucht. Und über das Gespräch muss man eben auch versuchen, eine Veränderung herbeizuführen. Mir ist ja klar, dass das nicht von heute auf morgen geht. Aber der Ansatz ist, glaube ich, nicht strafbar.
Wenn Sie nachhaltig nicht mögen, dann sage ich, ist es in 5 Jahren besser und was tun Sie als nächsten Schritt? Man kommt ins Gespräch, aber wie wollen Sie dann das Problem lösen? Weil das ist ja sichtbar für jeden in der Stadt, dass es jetzt im Moment
Es ist ein Teufelskreislauf, die Obdachlosigkeit, die Arbeitslosigkeit, das dreht sich ineinander. Man muss aus meiner Sicht erstmal versuchen, die Leute in irgendeinen Job zu bekommen, damit das einen geregelten Tagesablauf gibt. Und dann kann man eben auch, wenn man entsprechend gearbeitet hat, auch eine Befriedigung daraus erzielen und versuchen, durch das Geld, was man damit verdienen kann, sich irgendwann auch eine Wohnung leisten zu können. Nur so rum geht es. Ich weiß aber, dass das keine Sache ist, mit der man hundertprozentigen Erfolg haben kann.
Aber meinen Sie nicht, dass das bisherige Oberbürgermeister nicht auch schon versucht haben?
Das denke ich schon, ja.
Aber hat nicht geklappt?
Ja, zumindest nicht nachhaltig.
Aha, also ist die AfD dann doch auf der Spur von Nachhaltigkeit, zumindest die Stadt da zu verändern. Gut, wir haben noch eine Frage, die an alle geht und da hören wir jetzt auch mal rein.
Ja, hallo, ich heiße Alexandra, bin 50 Jahre alt und Bankkauffrau. Da wir am Rande von Rüttenscheid wohnen und unser Sohn auch hier in Rüttenscheid zur Schule geht, interessiere ich mich natürlich besonders für die Verkehrssituation allgemein in Essen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass durch den Kampf zwischen Fahrrad und Auto die Fußgänger und die ÖPNV-Nutzer hinten rüberfallen. Was möchten Sie denn für uns tun?
Was möchten Sie tun?
Ja, also es ist, an dem Streit sind wir ja nicht unwesentlich beteiligt. Wir versuchen, das einen Ausgleich zu finden. Und natürlich haben wir den ÖPNV, der aus meiner Sicht viel, viel wichtiger ist als der Ausbau einer Fahrradstraße, wenn wir auch die Masse der Menschen betrachtet, die davon betroffen sind. Und wir würden natürlich gerne den ÖPNV weiter ausbauen und würden da auch ganz gezielt Projekte, Taktung, wie geht's durch die Nacht, entsprechend aufbereiten wollen.
Und was machen Sie dann mit der Rüttenscheider Straße?
Rüttenscheider Straße finde ich im Moment ganz gut. Ja, ich finde auch die als Fahrradstraße gut. Alle fahren ein bisschen langsamer, alle sind vorsichtig.
Ehrlich?
Ja, ich denke,
ich gehe oft auf der Rüttenscheider Straße, aber da habe ich nicht das Gefühl, dass Fahrradfahrer langsamer fahren. Seitdem es eine Fahrradstraße ist, habe ich als Fußgänger
nicht,
dann schon
Fahrradfahrer nicht, die Autos.
Die Autos, ja. Aber es sind doch schon gefährliche Situationen.
Ja, gut. Wie gesagt, man muss aufeinander Rücksicht nehmen. Die Straßenverkehrsordnung ist da auch eindeutig und man muss eben an die Leute appellieren, dass sie sich auch daran halten. Ja.
Würden Sie ein bisschen mehr Ordnungskräfte da hinbringen, um zu sagen, wir müssen das mal etwas mehr kontrollieren, dass sich alle auch dran halten, sonst klappt es nicht.
Ja, man muss es, wenn man sowas fordert, muss man das natürlich auch kontrollieren, ganz klar. Ja.
Aber sonst würden Sie das so lassen, wie es ist? Also nicht eine Einbahnstraße aus der Rüttenscheider
machen? Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben natürlich auch viele, die mit dem Auto kommen, wenn sie den Samstagsmarkt nehmen oder entsprechend. Das hat man sich dran gewöhnt. Man weiß, wo man parken muss, wenn man das öfter macht. Und das ist ja letzten Endes auch für den Einzelhandel sehr wichtig, dass auch Leute außerhalb von Rüttenscheid dahin kommen und eben was einkaufen. Sonst glaube ich, dass die Sache nicht von dem Umsatz her nicht funktionieren kann.
Aber wäre das nicht schön, so wie auf dem Willy-Brandt-Platz mit dem Biergarten auf der Rüttenscheider Straße Cafés zu haben und Sitzgelegenheiten, dazwischen vielleicht ein Fahrradweg, aber ansonsten wirklich den Fußgängern den Raum zu geben?
Würden wir nicht forcieren, nein, ganz klar. Wir würden es gerne so lassen, wie es ist, dem Auto auch einen entsprechenden Raum geben, eben mit der Argumentation, wie ich es gesagt habe, dass viele von außerhalb kommen und dann eben doch auch da ordentlich einkaufen.
Okay, da haben wir eine klare Vorstellung, wie Andreas Lojewski als Oberbürgermeister der AfD hier vorgehen würde bei diesen Punkten. Aber jetzt kommt das Spannende. Sie müssen würfeln. Wir hoffen, dass wir später Ihre Politik nicht erwürfeln. Aber hier haben Sie einen Würfel von 1 bis 6 und Sie erwürfeln 2 von 6 Fragen. Ruhig auf dem Boden, sodass wir es sehen können oder dass ich es auch sehen kann. So kann ich es nicht sehen, dann ruft es mir die Svenja zu. Die 5, genau. Dann haben wir Frage 5 und die ist auch von der Kollegin Svenja Trappmann mal eingesprochen, so wie wir das nennen, weil das war eine Mail-Zuschrift und von daher haben wir das einfach mal hier hörbar gemacht.
Auch das Thema Clankriminalität beschäftigt viele Menschen in Essen. Jens aus Stoppenberg, 40 Jahre alt und Sozialversicherungsfachangestellter, möchte deswegen wissen, wie wollen Sie die Clankriminalität in Essen in den Griff bekommen und wären Sie dafür zum Beispiel bereit, der Polizei mehr Befugnisse zu geben?
Klare Frage, was
sagen Sie? Klare Frage, klare Antwort. Ja, auf jeden Fall. Das haben wir auch im Parteiprogramm stehen, dass wir die Ordnungskräfte, nicht nur die Polizei, sondern sämtliche Ordnungskräfte nochmal unterstützen wollen, ihnen auch mehr Möglichkeiten und mehr Freiheit oder Freiraum in dem Sinne anbieten. Gerade bei der Clankriminalität ist es sehr, sehr schwierig, auch für unsere Polizisten da zu arbeiten. Der Druck ist immens und auch der persönliche Druck auf die Mitarbeiter und die Polizisten ist immens und wir können das nur lösen, indem wir ihnen mehr Möglichkeiten geben zu reagieren. Wenn es in Altendorf ein normaler Verkehrsunfall kommt, müssen sie mit 2 Streifenwagen dahin fahren. Ein Streifenwagen macht die Arbeit und der andere Streifenwagen passt auf, dass die Leute nicht alle näher kommen, weil die kennen sich alle untereinander. Und da wird ein gewisser Druck aufgebaut und die Leute können nicht vernünftig arbeiten und werden persönlich auch bedroht, leider.
Finden Sie den Kurs vom Innenminister der CDU in Nordrhein-Westfalen gut oder richtig? Das geht ja in die Richtung Law and Order und da reingehen auch mit mehr Polizeikraft in bei der Clankriminalität, also wir reden von Herbert Reul?
Ja, auf jeden Fall. Herbert Reul ist auch sehr hoch angesehen bei seinen Mitarbeitern und bei den Polizisten. Das weiß ich, weil ich viele persönlich auch kenne. Und wir würden das unterstützen, ja.
Sind Sie ein Law-and-Order-Typ?
Nicht direkt, aber an manchen Stellen, wenn es erforderlich ist, muss man eben auch mal durchgreifen.
Dann können Sie noch mal würfeln. Dazu gibt Ihnen die Kollegin doch mal schnell den Würfel. Sie haben ihn weit weggeworfen, dann alles möglich. Ja. So, er fällt unter den Tisch, aber es ist die 2, höre ich hier aus dem Hintergrund. Und da haben wir auch eine Hörerin, die hat eine Frage, die viele bewegt in der Stadt. Das haben wir auch öfter bekommen.
Hallo Radio Essen, mein Name ist Charlotte, ich bin 48 Jahre alt und ich wohne in Holsterhausen. Und meine Frage an den neuen Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin ist, warum sind eigentlich immer so viele Gehwege zugeparkt, gerade in Holsterhausen, und die Stadt macht da nichts gegen. Da kommt man mit dem Kinderwagen nicht durch, da käme ein Rollstuhlfahrer nicht durch und auch die Feuerwehr kommt da auch nicht so durch. Warum wird da nicht mehr unternommen? Immer sind die Bürgersteige so zugeparkt, das stört mich. Schöne Grüße, tschüss.
Also das Verkehrsthema kommt sehr oft, das haben wir festgestellt, deswegen sind auch viele Fragen da. Ja, was tun Sie? Gehweg parken? Ich habe schon rausgehört, Autofahren und einen Rüttenscheid vorfahren ist Ihnen schon wichtig und Ihrer Partei. aber manchmal grenzt es doch an Verkehrsbehinderungen, wenn die Müllabfuhr oder die Notärzte nicht mehr durchkommen.
Ja, die Straßenverkehrsordnung ist da eindeutig. Wann darf man auf dem Gehweg parken, wann darf man das nicht? Sicherlich muss man dann auch mal da durchgreifen. Ich weiß allerdings, dass gerade Holsterhausen natürlich ein Stadtteil ist, wo es etwas schwieriger ist, diese Dinge auch alle einzuhalten. Was jetzt auf gar keinen Fall heißt, dass ich das gutheißen würde, dass die Leute das alles zuparken. Da muss man sicherlich gucken, ob man weiteren Parkraum schaffen kann, ob man da irgendwas grundsätzlich machen kann. Ist ein schwieriges Thema, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es so ist, ja.
Aber da müssten Sie schon wieder durchgreifen. Das Thema zieht sich hier zu, weil die Verkehrsordnung ist da, aber es wird nicht gemacht. Der Oberbürgermeister aktuell will da ja was machen. Und im Interview hier bei Essen im Ohr hat der Ordnungsdezernent auch gesagt, wenn die Leute ihre Garagen freiräumen würden, wäre schon mal mehr Platz auf den Straßen.
Ja.
Also würden Sie da auch mal reingehen und sagen, wir müssen hier mal für Platz sorgen, weil Parkplätze bauen ist ja jetzt auch kaum möglich.
Nein, Parkplätze bauen geht sicherlich in Holsterhausen nicht. Man muss an die Vernunft der Leute appellieren. Vielleicht ist auch wichtig, dass man mal Infostände macht und einfach, dass man sensibilisiert dieses Thema, weil es ja auch gelöst werden muss. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach. Man kann immer, wenn man frisch dazukommt, sagen, wir machen alles besser. In dem Fall ist es schwierig, eben das auch einen vernünftigen Ansatz zu finden, der eben auch umgesetzt werden kann und nicht nur eine Absichtserklärung ist.
Fahren Sie eigentlich selbst ein E-Auto oder ein Benziner oder Diesel?
Ich fahre kein E-Auto, nein.
Nein.
Ich bin von vornherein der Meinung, der Diesel ist in Ordnung, aber im Moment fahre ich einen Benziner.
Jetzt haben wir noch Zeit für Fragen im Glas. Das waren jetzt die Hörerfragen, die Sie auch erwürfelt haben. Und da können Sie noch mal ins Glas greifen und wir schauen mal, was da rauskommt.
Entscheiden Sie eher aus dem Kopf oder aus dem Bauch heraus? Bauch.
Als noch nicht Kommunalpolitik erfahrener, können Sie das noch sagen? Wenn Sie länger dabei sind und in Ausschüssen sitzen, wird das wahrscheinlich auch mehr Kopfsache, oder?
Ja, natürlich. Das schließt ja die Kopfsache nicht aus. Aber die Frage ist ja eher, was würde ich eher machen? Ich höre immer eher auf mein Bauchgefühl. Und in den meisten Fällen stimmt das auch. Natürlich kann man sich auch vertun. Jeder macht Fehler.
Ein Bauchoberbürgermeister, dem ich noch eine Frage stelle zum Abschluss. Und zwar, muss ich das finden, genau, wenn Sie, und wir haben ja vorhin schon mal angesprochen, Social Media, wenn Sie diesen Podcast bei TikTok bewerben wollten, wie würden Sie das tun? Wie würden Sie es umsetzen?
Ja, da habe ich natürlich eine sehr nette Dame, die sich mit Social Media 100%ig auskennt. Und die würde ich erstmal fragen. Und die macht das auch,
weil
dann
weiß
ich, dass es richtig ist und dass es gut ist. Und das ist der entsprechende Hintergrund dafür.
Wir gucken auf die Zeit. Wir haben, glaube ich, sogar noch ein paar Minütchen übrig. Sehen Sie mal. Sie haben vorher gesagt, Sie antworten kurz und knapp. Ist das so Ihr Ding, auch wenn Sie in Diskussionen oder ähnlichem sind?
Ja, ich versuche nicht auszuschweifen. Ja, das ist immer schwierig, weil zu manchen Themen kann man auch intensiver was sagen. Es gibt ja noch einen zweiten und dritten Nebensatz. Aber ich versuche es relativ kurz zu halten. Das ist auch für mich so. Dann weiß ich immer, was ich gesagt habe. Und ich versuche, das auch so rüberzubringen. Ich bin jetzt nicht der Erklärbär an der Stelle.
Würden Sie sich auch, die Frage möchte ich stellen, weil ich natürlich auch sage, wir haben überlegt, die AfD als vom, wie auch immer Sie dazu stehen, vom Verfassungsschutz beobachtet und eingestuft als Verdachtsfall rechtsextremer Partei. Laden wir jemanden von dieser Partei ein, geben wir ihn eine Bühne oder nicht? Wie weit gehen Sie sich mit dem zu identifizieren, was zum Beispiel Bundespolitiker wie Björn Höcke und andere von sich geben? Und da wissen wir, da gibt es Zitate, die, das ist ja auch von den eigenen Vorsitzenden schon mal gesagt, durchaus schlimm sind und auch verfassungswidrig.
Ja, Björn Höcke ist kein Bundespolitiker, Thüringen.
Der sich bundespolitisch häufig äußert.
Ja, in der letzten Zeit auch nicht mehr so. Natürlich, alles, was vorne in der Bundespolitik gesagt wird, wir haben ja 152 Leute da, auch ein Essener Abgeordneten in jedem Fall, stehe ich vollkommen dahinter, ist vollkommen klar. Sicherlich, es gibt immer ein Spektrum zwischen rechts, aber auch links bei uns in der Partei. Es gibt Leute, die wesentlich liberaler sind, einen liberaleren Flügel, früher hieß das ja Flügel.
Flügel war der Rechte.
Es gibt immer ein Spektrum. Ich persönlich würde mich eher in der Mitte sehen, aber stark konservativ und auch sehr stark konservativ ausgerichtet. Wir sehen natürlich auch an den Umfrageergebnissen gerade der letzten Tage, dass uns etwas in der Bewegung ist und Verbotsverfahren ist noch nicht angesprochen worden. Ich persönlich, man kann alles verbieten machen, aber Sie können die Realität nicht verbiegen.
Also Sie würden den stramm rechten Kurs auch aus der Partei unterstützen?
Ja,
also.
Auf jeden Fall.
Gut, das musste nochmal gesagt werden und dann war es das, die Folge Nummer 4 von 8 bei Essen im Ohr Spezial vor der Oberbürgermeisterwahl in Essen. Die Nummernfolge richtet sich, das sei nochmal gesagt, übrigens nach dem Wahlergebnis der zugehörigen Partei vor 5 Jahren. Zwei Hörerfragen wurden gewürfelt. Das haben wir jetzt auch gemacht, dass jeder quasi eine eigene Chance hat, sich Fragen zu erwürfeln zwischendurch. Auch das habt ihr gehört an den Lautsprechern. Und die Fragen im Glas kamen aus einem Pool von 100 für alle gleichen Fragen, die wir nachher auch veröffentlichen. Da kann jeder reingucken, ob da irgendwas geschummelt war. Aber es sind immer 100 Fragen drin. Zu Gast die letzten gut 30 Minuten Andreas Lojewski für die AfD. Danke fürs Kommen und ich wünsche Ihnen und uns allen einen fairen Wahlkampf.
Vielen herzlichen Dank.
Alle Podcasts könnt ihr auf radioessen.de hören. Dort findet ihr auch viele Informationen rund um die Wahl und die Kandidierenden. Da haben auch Home Stories unter anderem und vieles, was man noch wissen muss zu dieser Kommunalwahl. Also klickt euch da mal durch und hört bitte am Wahlabend auch Radio Essen mit aktuellen Wahlergebnissen, Interviews, Live-Schalten. Da werden wir natürlich gucken, wie das Ganze ausgeht. Ich bin Christian Pflug und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wo immer ihr uns zuhört.
Essen im Ohr, der Podcast-Talk bei Radio Essen.